Crisis, What Crisis, 8. Staffel, Herausforderungen spielend meistern, Folge 10, Radikal Denken. Herzlich willkommen bei Crisis, What Crisis, dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann. Inspiration, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen, nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo, herzlich willkommen hier wieder bei Crisis, What Crisis, und wir wollen in dieser Folge mal richtig radikal denken. Aber was heißt jetzt radikal? Auf die Barrikaden gehen? Wer kann mir jetzt helfen? Was haben wir uns da alles ausgedacht? Oder wollen wir es relativieren? Radix die Wurzeln.
Ja, wir haben diskutiert darüber, ob man das überhaupt so sagen darf, ne? Schon mal überhaupt, ob man überhaupt ob es überhaupt eine Wurzel gibt oder ob es viele Wurzeln gibt, ob es ein Geflecht ist, ob vielleicht, ich nehme jetzt das Beispiel, ob es manchmal einfach Schmarotzerpflanzen gibt, die keine Schmarotzerpflanzen sind, sondern tatsächlich einen Nutzen bringen, dann gibt es mehrere Wurzeln für eine Lösung. Das ist eine spannende Sache. Wir sind drauf gestoßen aus den Vorrunden, die wir gemacht haben. Und ich habe diesen Artikel heute hier in der Zeitung aufgemacht im Ruhrgebiet. Und die Überschrift lese ich einfach vor. Die heißt, Traditionsfirma entlässt Mitarbeiter, Mängel bei Qualität. Und die haben tatsächlich sich mit allen Folgen jetzt durch unterschiedliche Instanzen gekämpft. Und die haben die Hälfte der Belegschaft entlassen, weil Krankentage sind hoch, Qualitätsmängel sind groß, Unzufriedenheit ist groß, also das übliche Geflecht, und die sind jetzt vor dem Schiedsgericht oder vor der Einigungsstelle, da ist es ja offiziell, bis so weit gekommen, dass sie die Hälfte der Leute einfach entlassen haben und das Geschäft mit Fremdfirmen neu wieder aufnehmen.
Und jetzt nehmen wir mal den Begriff radikal zurück an die Wurzeln. Vielleicht wirklich, ist das ein Geflecht oder nicht? Wie konnte es, ohne es zu werten? Wir wissen es ja gar nicht. Ja, der Fakt steht im Raum, aber wie konnte es zu dieser herrlichen Katastrophe kommen? Oder ist es mutig von einem Arbeitgeber, von einem Unternehmen, in der heutigen Zeit Menschen einfach in der Größenordnung zu entlassen? Oder ist die Frage auch, warum lassen wir Dritte entscheiden, ein Gericht, Außenstehende, wer nun Recht hat? Weil wissen wir alle, auf See und vor Gericht sind wir immer in Gottes Hand. Wir wissen gar nicht, wie es ausgeht, weil der Dritte natürlich die Fakten viel schlechter kennt als der Erste und der Zweite. Und wir könnten es jetzt ganz einfach machen. Hey, da gibt's ganz große Mängel in der Führung und der Organisation und bei den Prozessen. Und dann sagen wir, da müssen wir aber in der Führungsebene mal was machen. Vielleicht ist dort ganz viel passiert in dieser Firma vorher. Vielleicht nicht mit den richtigen Instrumenten. Aber die Menschen haben es nicht verstanden und nicht aus schlechtem Einfluss aus dem eigenen Unternehmen, sondern weil auch das Umfeld, 360 Grad, ihnen nicht geholfen haben, zur richtigen Schlussfolgerung zu kommen.
Was mich bei dem Artikel noch interessieren würde, das war ja eine radikale Lösung sozusagen in dem Sinne. Auch man hat die Sachen, die Wurzeln ausgerissen. Jetzt könnte man, wenn man den Vergleich mit den Pflanzen nimmt, das Unkraut, das, was das andere behindert, in seinem Blühen und Gedeihen rausgenommen, hat es da jetzt auch Führungskräfte erwischt? Das war in dem Artikel, glaube ich, nicht so ganz klar. Ist es nur auf der Arbeitsebene passiert oder hat man wirklich so in Sparten hier durchgearbeitet, wo es geklemmt hat?
Ja, schon spannend, kann ich nicht sagen. Stand nicht drin. Stand nur Oberfläche drin, ne? Aber das wäre was, genauso wie, lass uns mal im halben Jahr schauen, hat das denn jetzt funktioniert? Das ist zum Beispiel auch, also man hat einen Versuch, einen sehr radikalen Versuch gemacht, hat der denn jetzt funktioniert? Hat er das Problem gelöst? Wäre genauso spannend. Uwe, ich nehme nochmal deinen Teil mit. Wir haben ja gesagt, wir wollen viele Perspektiven aufmachen, wir wollen unterschiedliche Betrachtungsweisen aufmachen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben immer die Herausforderung, ein Unternehmen muss leistungsfähig sein. Leistung generiert sich aus allen möglichen Teilbereichen. Wenn ich jetzt mal die erste Sortierung nehme, dann würde ich sagen, auf Individuumsebene, auf einer Ebene von Interaktion und auf einer Ebene der Organisation an sich als Ganzes. Auf den drei Ebenen könnten wir jetzt philosophieren über dieses Beispiel. Und auf der Individuumsebene kann ich jetzt was ganz Ketzerisches sagen und kann sagen, ja, die Mitarbeiter, die Sie da jetzt entlassen haben, die hatten einfach keinen Bock persönlich auf diesen Job. Und darum haben die den boykottiert.
Das sind wir jetzt wieder bei dem Thema Verhalten des Mitarbeiters oder Verhältnis in der Organisation. Also was, Henne-Ei-Prinzip. Was bedingt
das? Ich finde es halt für mich vom Denken her spannend, weil in diesem Moment wäre die radikale Lösung die perfekte gewesen. Also dann hätten sie, könnte ich jetzt schon sagen, wenn das das Problem war, dann war die Lösung super. Dann haben sie alles richtig gemacht.
Sven, du kennst diese Beispiele, ja, wir beide kennen diese Beispiele aus unserer ganz aus dem Brainstorming-Dinner immer wieder. Da sitzt ein Unternehmer, der in einer höllischen Notlage ist und der aber immer wieder sagt, eigentlich müsste ich das gar nicht machen, weil das Beispiel, was du aus Bochum gebracht hast, ist ja noch nicht das Radikalste. Das Radikalste könnte sagen, mal einen Laden zu. Ich muss das ja gar nicht machen. Ich nehme das alles und gehe weg. Ja? Ich kann ganz schön alleine so leben. Aber ich will jetzt nicht den armen Unternehmer jetzt hier nach vorne schieben, sondern einfach zu sagen, in solchen Zeiten, in denen wir Entwicklungen über lange Zeit nicht beobachtet haben, nicht festgestellt haben, wie kommt es eigentlich dazu? Was sind die Ursachen dafür, dass wir keine Qualität im Unternehmen haben, dass wir keine Bindung zum Unternehmen haben, dass die Mitmenschen demotiviert kommen oder der Krankenstand zu hoch ist? Wir haben über lange Zeit haben wir einfach drüber weggeguckt. Und nicht nur in dem einen Unternehmen in Bochum, sondern auch in unserer Gesellschaft, so wie die Krankenstände zunehmen, so wie die Individualisierung zunimmt, wie die Loyalität abnimmt den Unternehmen gegenüber, wird es immer mehr zu solchen radikalen Entscheidungen auch von Unternehmern oder Führungskräften kommen. Dann schmeißt er das alles weg und geht weg. Muss hier nicht sein. Weil ja eine relativ große Sicherheit für diejenigen haben.
Wenn wir die nächste Ebene aufmachen und du würdest mal Interaktion für das Modell sehen, das hast du ja vorhin gesagt, mich schon mal zu sagen, okay, wieso landen wir eigentlich vor einer Entscheidungsstelle, vor einem Gericht, wo wir die Fäden nicht mehr selbst in der Hand haben? Dann würden wir jetzt ja, oder könnte ich jetzt da reinschmeißen, naja, wir sind da gelandet, weil wir auf der Interaktion, auf dem Miteinander nicht mehr zueinander gefunden haben. Und wir keine Fähigkeiten, keine Fertigkeiten, keine Rahmen, keine Möglichkeiten haben, auf dieser Ebene gut zu arbeiten. Und das sieht man natürlich dann jetzt an diesem radikalen Problem, aber das sieht man vielleicht auch vorher in der Arbeit. Damit hätte man, finde ich, sehr eindeutig die nächste Ebene, die durchaus eine Denke wäre. Und auch die hätte wieder zu dem radikalen Schritt führen dürfen, meiner Meinung nach. Also wenn wir da das Tischtuch zerschnitten hätten und wir nicht in der Lage sind, das zu kitten, kann man sowas machen.
Wir hatten ja bei dem Beispiel, war ja doch im Artikel noch was drin, dass jetzt mit Fremdarbeitern irgendwie gearbeitet wird. Sind es die gleichen, die jetzt bloß outgesourced werden in eine andere Firma? Oder kommen da wirklich neues, frisches Blut, neue Denkweisen mit rein? Und war da irgendwas rauszulesen?
Das finde ich ganz spaßig. Das ist so halb rauszulesen gewesen. Zum einen war die Rede von, jetzt sind dieselben Mitarbeiter in Fremdfirmensituationen und sind besser gestellt. Das ist so ein Klassiker, den man dann manchmal einbringt. Ne? Also, oder wir kennen es häufig umgekehrt, sind schlechter gestellt. Aber in dem Artikel war es davon, sind besser gestellt. Das wäre eins. Aber ob das auch andere sind, das ist daraus nicht klar ersichtlich. Das finde ich wiederum wieder sehr spannend, weil wenn du jetzt mit denselben Individuen nur unter anderen Rahmenbedingungen arbeitest, dann wärst du ja auf der Organisationsebene jetzt plötzlich.
Ja.
Das wäre das Argument, Uwe, was du hattest. Naja, jetzt bringe ich ja Druck auf den Kessel. Also wie als Externer, die nicht viel Informationen dazu haben, würden jetzt immer sagen, okay, eine Fremdfirma macht jetzt andere Arbeitsbedingungen. Das heißt, da kommt Zug rein, da kommt andere Verbindlichkeit rein, da kommen neue Absprachen rein. vielleicht klare Richtlinien rein, Konsequenz rein, dann würde das ja auf der Ebene wirken.
Ja. Also das, was du ja auch gesagt hast, wenn ich jetzt die Perspektive mit, sagen wir mal, Fremdarbeiter, also ich hole mir jetzt Subunternehmer rein, wie auch immer das Ganze machen, dann könnte das jetzt sein, wenn verbesserte Arbeitsbedingungen, dass die bisher in einem bestimmten Bereich, die haben bestimmte Bezahlungen, konnten vielleicht bestimmte Urlaubstage nur kommen, mit dem neuen Auftrag, den sie jetzt dadurch, dass sie jetzt in dieser Firma tätig werden, könnten sie die, ja, weil die in einem anderen, in einer anderen Branche sind, das grundsätzlich schon mal mehr bezahlt wird zum Beispiel, wäre ja so ein Ansatz. Ein Denkmodell könnte dann sein, dass die auf einmal besser bezahlt werden, andere Arbeitsbedingungen finden, als sie es vorher in anderen Branchen gefunden haben. Und damit könnten die mehr motiviert bei dem neuen, in der neuen Branche tätig werden. Wäre jetzt ein Gedankenmodell, aber ob das jetzt dahinter ist, wissen wir ja nicht.
Da sind ja ganz schön viele Konjunktive dabei.
Ja, ja klar.
Und diese Konjunktive, die jetzt in deiner Mutmaßung sind, ne? Das ist ja das, was wir dann immer sofort unterstellen. Aber was ist denn jetzt oder was muss denn zwischenzeitlich passieren, damit die gleichen Menschen unter anderen Bedingungen für in Tüttelchen nur mehr Geld in die gleiche Desorganisation gehen? Wenn es ein, wenn wir auf der Ebene der Organisation sind, warum sollen wir das machen? Das würde ja die These unterstützen, wenn du mehr Geld gibst, wenn du mir mehr Geld gibst, dann bin ich in einem chaotischen System erfolgreicher. Ich glaube, das ist völlig, völlig, es wäre kurzsichtig und aus unternehmerischer, aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre es der Anfang vom Untergang.
Für mich auch das Riesenrätsel in dem System. Ja. Weil wenn du jetzt überlegst, wo kommt denn jetzt das Geld für mehr Bezahlung einer Fremdfirma her?
Ja.
Also das ist ja einfach absurd von der Idee her. Und aber das finde ich spannend. Also eigentlich ist es ein schönes Projekt, was man jetzt über die nächsten Jahre mal beobachten müsste und was man begleiten müsste, um mal anzugucken, was passiert da? Mit welchen konkreten Ideen ist man denn jetzt zu dieser Lösung gekommen?
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Ich würde aber gerne einen Schritt zurückgehen zu der radikalen Lösung, ne? Einfach zu sagen, wie baut sich so etwas auf? Wie baut sich eine Krise auf? Eine Krise baut sich ja nicht schlagartig aus. Also selbst ein Vulkan bricht erst aus nach vielen, vielen Hinweisen, die man durchaus wahrnehmen kann, wenn man sie denn wahrnehmen möchte. Ne? Wenn ich nicht einfach sage, ja, bricht wieder aus, irgendwann, wissen wir alle, ist ein Naturereignis. Wenn ich das nicht als Naturereignis nehme, sondern wenn ich als einen Prozess nehme und sage, genau das Gleiche passiert ja in meinem Unternehmen. Und das ist das, was wir in unseren Unternehmen brauchen würden, viel stärker die Sensibilisierung darauf, solche Dinge zu beobachten und rechtzeitig es zu tun dann auch. Mir jetzt die Zeit zu nehmen, ja, altes Sprichwort, haben wir schon ein paar Mal gesagt, wenn du es eilig hast, mach einen Umweg. Wenn ich also diese Eskalationsstufen, die wir alle kennen aus den Unternehmen, beobachten würde und könnte, dann würde es nicht zu dieser aus meiner Sicht absolut betriebswirtschaftlichen Katastrophe kommen, dass ich am Ende des Tages sage, ich schmeiß die Hälfte raus. Also wir haben das mal gerechnet, was kostet das Entsorgen eines Mitarbeiters und was kostet mit der AOK zusammen, was kostet die, den Mitarbeiter wieder einzustellen. Das sind Unsummen. Wer es mal wissen will, ruft einfach an und sagt, ich rechne euch das mal vor, lasst es. Und dann, ja, die Hälfte gleich, ich weiß nicht, wie viel das da sind, ich habe mal versucht, ne? Nimm mal an, das sind 200 Mitarbeiter. Was kostet die Entlassung von 200 Mitarbeitern und die Wiedereinstellung? Da sage ich einfach, betriebswirtschaftlich ist das ein No-Go, eine mögliche Rechenaufgabe. Und wir müssen wieder uns zurückbesinnen auf die Wurzeln oder auf das Wurzelgeflecht. Ein Unternehmen kann nur das ausgeben, was ein Unternehmen auch erwirtschaftet. Dass das in unserer Gesellschaft im Augenblick nicht stattfindet und das auch als legitim angesehen wird, dass wir auf Pump leben, auch in einigen Unternehmen, mag sein, aber betriebswirtschaftlich macht es keinen Sinn, dieses Modell da als Zukunftsmodell zu feiern oder zu sagen, jetzt gehen wir radikal zu den Wurzeln zurück und sagen, wir machen jetzt mal wieder hier Frühkapitalismus, weil es geht nicht.
Wenn du die Interaktionsebene dann nochmal da wieder aufmachst, dann würdest du ja sagen, die Eskalation, also Konfliktverhalten, war nicht adäquat.
Richtig. Und gerade diese Interaktion, das, was du sagst, bevor ich eben Dritte in diese Interaktion reinhole, ne, muss ich doch mit den Akteuren in Aktion sein, ne, einfach mit ihnen zu sprechen. Das, was wir bei Volkswagen gesehen haben, ne, dass dort die Mitarbeiter, ob das nur ausreichend ist, für Betriebsschließungen dann auf irgendetwas zu verzichten. Warum sind die plötzlich auf die Idee gekommen, obwohl die gesamte Gesellschaft sagt, ich muss jedes Jahr 10% mehr bekommen, weil sie vielleicht an den Wurzeln mal wieder waren und sagen, ist denn das alles noch verhältnismäßig? Ja, und jetzt feiert sich der VW-Vorstand dadurch, dass sie sagen, obwohl es noch nicht genau gesagt wird, wie, es nicht, man kann es nicht irgendwo lesen, dass der Vorstand, deine Frage von vorhin, war der Vorstand, war die Führungsebene auch beteiligt. Die sagen jetzt, ein Großteil der finanziellen Aufwendung, um dieses Modell, das bei VW ja jetzt gefahren werden soll, zu finanzieren, das finanzieren die Vorstände, die Führungskräfte aus eigener Leistung. Und da fragen wir einfach, oh, das scheint mir aber eine hohe siebenstellige Summe zu werden oder achtstellige Summe. Woher kommt das eigentlich? Ist das möglich oder ist das nur ja Interaktion? Ist das fake? Wie reden die miteinander? Ist das wahr? Und jetzt sind wir wieder bei diesen Dingen, was ist wahr?
Aber wenn du die Führungskräfte jetzt gerade ansprichst auch und wir ja vorher auch, weiß ich, die Frage war, wen hat es denn alles betroffen? Da fällt mir jetzt gerade noch mal ein Beispiel ein, das ist, glaube ich, so vor 2017 war das, im Berliner Raum von einer Firma, die Lizenz für dieses braune amerikanische Getränk hat, das da verpackt wird. Und die sind damals in eine Reorganisation gegangen. Und das Spannende war zu dem Zeitpunkt, weil er hatte das damals auch vom Vortrag schön berichtet gehabt und sehr anschaulich, dass sie bei der Belegschaft auf offene Ohren gestoßen sind, aber im mittleren Managementbereich sehr viele in die Blockade gegangen sind. Und die sind da radikal reingegangen, dass sie dann einfach im Management ausgemistet haben oder durchgegangen sind. Also sie haben denen die Chancen gegeben, sich in diesen Prozess mit reinzubringen. Und ab irgendeinem Zeitpunkt war dann halt, Bochum wäre das jetzt Schicht im Schacht, ne, was ihr als Beispiel hattet. Und dann war wirklich der Part, man hat sich von den Führungskräften getrennt und hat die Stellen neu ausgeschrieben, zum Teil intern besetzt, zum Teil ganz wenige mal von extern nochmal geholt, aber sehr stark, also intern auch einen Motivationsschub und hat dann wirklich dieses gesamte Modell neu gefahren. Also das war ja auch dieses Denken, an wem klemmt's denn, mit wem kann ich denn vorwärts kommen? Und das fand ich mal einen ganz anderen Ansatz, weil der war bis dahin war es ja immer mal tauscht unten in der Belegschaft aus, aber in der Führung passiert bereits wenig. Also die sind in den anderen Part wirklich gegangen, die haben gesehen, okay, die Belegschaft unten, also die Arbeitskräfte, die an der Produktion und so weiter sind und auch in der Verwaltung, die sind voll dabei. Also die haben damals so ein Shared-Service-Modell dann auch gebaut und alles Mögliche umgesetzt, weil die mehrere Gesellschaften hatten. Also von daher spannender Ansatz, was ich fand, herzugehen und vor allem, was mir damals gefallen hat, die sind stark in der Kommunikation gewesen. Also die sind wirklich rangegangen, die haben nicht über die Köpfe entschieden, sondern die haben die Leute einbezogen. Und die, die sich dann eben nicht mit eingebracht haben, war dann halt auch das Thema, okay, jetzt die Konsequenzen waren angekündigt und sie sind durchgezogen worden. Also man hat es damit auch so gemacht, auch radikal an dieser Wurzel gezogen.
Manfred, aber jetzt weiß ich nicht, vielleicht, ich weiß zu wenig darüber, aber wenn wir immer sagen, Mann hat das dann gemacht, ne? Dann steht dahinter, wer waren die Akteure, wer waren eigentlich die Beteiligten in diesem und wie ist der Prozess, wie hat er eigentlich stattgefunden? Und jetzt zu sagen, wer wertet oder beurteilt oder entscheidet auch am Ende des Tages, du sagst Mann, jemand oder einer, ne? Wer war denn das dann? Und jetzt kommen wir wieder dazu, wir haben das radikal gemacht. Und dann ist immer die Frage, ist radikal auch rechtens? Ist das Recht? Ich will den jetzt nicht sagen formal juristisch, ne? Das wäre ja dann auch nochmal so eine ganz schwierige Geschichte. Ich meine jetzt einfach, der Anspruch auf die absolute Wahrheit zu haben, den ich gar nicht haben kann. Wie will ich das entscheiden? Wer hat denn die auf die Position gebracht, auf die sie gekommen sind?
Naja, wie lange war da bin ich dann wieder offener. Da sage ich, okay, das war eine andere Zeit. Die war einfach so. Da war das auch in Ordnung. Mit dem neuen Teil, wenn du also heute in die Entwicklung gehst, wenn du Evolution betreiben willst und sagst, ja, okay, ich biete an, mitzugehen. Ich habe das ja hier bei einem anderen großen Unternehmen in München, die ja auch sagen, naja, wir haben 60% ziehen mit, 30% sind irgendwie so, ja, wenn es denn sein muss, quälen sich und 10% würden am liebsten ja nur noch sabotieren. So, und jetzt ist ja dann die Fragestellung, wenn du sagst, auch wir müssen ja betriebswirtschaftlich auch bleiben, irgendwie in einer Form, wie viel kann ich mir an welcher Sache leisten? Wie viele Angebote kann ich machen? Wie viele Brücken darf ich bauen oder soll ich bauen? Und wann ist irgendwo mal der Part, wo ich dann auch sagen darf, okay, hier ist mal Ende. Also von daher, also es wird ja immer von der Unternehmensleitung aus dann auch gemacht oder das ist ein Projektmanagement, das ist, weil es bei allen diesen Fällen nicht das externe Beratungsunternehmen das Thema da noch forciert hätten, sondern es war es wirklich aus der eigenen Leistung heraus, aus dem eigenen Gedankenteil. Wo wollen wir hin? Die haben auch Workshops gemacht, die haben alles Mögliche damit gemacht, um das Thema zu bewegen, um diesen Transformationsprozess anzugehen. Und wann darf ich mich wirklich mal von dem einen oder anderen, der sich nur noch querstellt, dann auch wirklich trennen? Also ich bin da schon eher auch wie beim Organismus, wenn wir über die Salutogenese beim letzten Mal dabei waren, gesunde Körper, eine Organisation ist ja auch in gewisser Form Körper und bestimmte Elemente, wenn die Gesundheit des Gesamtsystems stören und nicht mehr auf die Reihe zu bringen sind, dann dürfen sie auch, ja, darf man sich auch trennen davon.
Ich würde mal versuchen, so ein bisschen nochmal eine Abbindung da drauf zu legen, weil wir sind von der Zeit schon wieder relativ weit. Ich glaube, worum es uns ja ging, war, dass es ganz viele Perspektiven auf ganz viele unterschiedliche Wahrheiten geben kann. Und dass diese radikalen Lösungen durchaus manchmal gewünscht sind und erlaubt sind, wenn ich versuche, daraus einen schönen Rahmen mit vielen Perspektiven, die mich dahin geführt haben, dass ich so eine Lösung finde. Das finde ich, glaube ich, ist so die spannende Krux, worüber wir ja auch immer wieder diskutieren. Es ist eben nicht schwarz und weiß.
Nein.
Sondern es gibt ganz viele Facetten, die man angucken kann. Und man kann sie mit den Modellen, die wir immer wieder vorstellen, versuchen, ein bisschen zu ordnen. Heißt aber auch immer noch nicht, dass es die reinste Wahrheit dann am Ende ergibt, übrigens. Sondern heißt einfach nur, versuche ein bisschen Schattierungen erkennbar zu machen und zu sortieren. Mehr eigentlich nicht.
Schön, dass du es nochmal so
was sagst. Du ja auch gesagt hast, es wäre interessant, also das ist jetzt die Meldung, so wie sieht das Ganze dann in einem halben Jahr, in einem Jahr aus, wohin entwickelt sich, hat das, so wie man es sich vorgestellt hat, auch gegriffen? Also bei diesem Browser-Lizenznehmer hat es gegriffen, der Weg war der richtige. Klar, beim anderen, meistens die richtigen, entweder kriegst du die Erfolgsstorys mit oder wenn die Insolvenz dann kommt in dem Part. Alles andere dazwischen, ja, dümpelt wieder vor sich hin.
Aber schön, dass du es nochmal sagst, Sven. Dieses, es ist eben nicht schwarz und weiß. Und Manfred, ne, bei dieser Geschichte würde es ja immer voraussetzen, wenn ich mich auch mal von jemandem trennen kann, heißt das ja, was ich überhaupt nicht ausschließe, ich bin immer Herr des Verfahrens.
Ja.
Am Ende des Tages ist es ja ein Risiko, ein gigantisches Risiko, zu sagen, ich überschätze mich selbst, ich bin Herr des Verfahrens, ich schmeiße die Hälfte raus. Ja? Dann kann es sein, dass ich gar nicht mehr Herr des Verfahrens bin. Und man kann sich trennen. Ich würde sagen, lass es uns mal probieren. Und Interaktion wäre ja, rechtzeitig und früher etwas zu unternehmen, als dann zu so einem radikalen Wurzelausreißen zu kommen. Weil dann bleibe ich Herr des Verfahrens und muss nicht Dritte fragen.
Ja.
Ja, da haben wir doch einen, na, versöhnlichen, aber zumindest einen denkwürdigen, zum Nachdenken anregenden Fluss gefunden, mehrere Perspektiven zu betrachten, auch wenn die Zukunft, und die ist ja immer ungewiss, also von daher, bleibt uns gewogen, bleibt dran, bis wir beim nächsten Mal an diesen Themen weiterarbeiten. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.